D-Radio Wissen.
Es fühlt sich jetzt schon an wie ein extrem zähes Kaugummi. Dieser Brexit wird uns alle noch viele, viele Jahre beschäftigen. Unter anderem deshalb, weil es für Premierministerin Theresa May nicht so gerade ausläuft, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hat. Der Zeitplan gerät durcheinander. Unter anderem auch, weil das britische Oberhaus ja für eine Änderung am Brexit-Gesetz gestimmt hat. Wie groß ist der Einfluss des House of Lords denn eigentlich beim Brexit? Wir haben mal nachgefragt bei Gerhard Dannemann. Der ist Direktor des Center for British Studies in Berlin. Vielleicht klären wir erstmal, wer sind die Lords im Oberhaus und wie setzt sich dieser Teil des Parlaments zusammen?
Ja, das sind insgesamt 850 Personen etwa und keiner davon ist gewählt worden. Ein relativ kleiner Teil, nämlich 92, sind da, weil ihre Urgroßonkel da gesessen haben. Das sind also noch Adlige, die aufgrund ihres Titels da drin sind, der vererbt wird. Und alle anderen sind sogenannte Life Peers, sind auf Lebenszeit ernannt. Und ein paar davon sind auch fest institutionell, das sind eine bestimmte Anzahl von Bischöfen der Church of England. Die allermeisten sind allerdings ernannt worden von der Queen und zwar meistens auf Vorschlag von den Parteien. Das heißt aber, dass keine Partei dann eine Mehrzahl hat. Die Konservativen haben etwas über 250 nur von diesen 850 Peers, Labour eine ähnliche Anzahl, ein bisschen geringer, die Liberalen haben etwa über 100. Ich habe auch vergessen zu erwähnen, die pensionierten Richter des obersten Gerichts, die sitzen ebenfalls in dem House of Lords. Und die sind alle mit Fraktionszwang nur sehr schlecht einzufangen. Viele gehören auch gar keiner Fraktion an. Eine große Gruppe sind sogenannte Crossbencher. Die heißen so, weil sie nicht der einen oder der anderen Bench der Seite im Oberhaus zugehören, sondern so entscheiden, wie sie immer wollen. Die sind also schwer einzufangen und es ist deswegen auch gar kein Wunder, dass die jetzt sich trauen, da noch weitere Änderungen durchzudrücken, die im Unterhaus keine Mehrheit gefunden haben.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, da entscheidet dann jeder im Endeffekt nach seinem Gewissen?
Es gibt Fraktionszwang im Prinzip für diejenigen, die sich einer Fraktion zugeordnet haben. Also die Tories haben ihre 250 plus und das Gleiche gilt auch für die Labour. Labour hat allerdings diese Änderung unterstützt und der Fraktionszwang nützt im Oberhaus ziemlich wenig. Im Unterhaus kann man den durchsetzen mit der Drohung, wenn du da nicht mitstimmst, dann stellen wir dich bei der nächsten Wahl nicht wieder auf. Aber die im House of Lords sind ja auf Lebenszeit ernannt, da nützt das also relativ wenig.
Welche Befugnisse hat das Oberhaus denn jetzt? Vor allen Dingen dann, wenn wir nochmal darauf gucken, wie groß der Einfluss des Oberhauses auch vielleicht ist eben auf den Brexit.
Das Oberhaus kann Gesetze nicht verhindern. Das, was es drohen kann, ist, das Gesetz ein Jahr lang zu verzögern. Und das wäre natürlich hier schon ein ziemlicher einschneidender Eingriff für die Regierung, die ja jetzt mal loslegen will. Ob das Oberhaus davon Gebrauch macht, ist eine andere Frage. Meine Einschätzung ist, dass sie versuchen würden, das zu vermeiden. Und zwar aus dem Grund, dass es ja nicht nur ein Referendum gab, was eben halt mit knapp 52% für den Brexit gewonnen wurde, sondern auch, weil das Unterhaus mit großer Mehrzahl auch dafür gestimmt hat und sich gleich doppelt zu wehren gegen demokratisch legitimierte Entscheidungen wird im Oberhaus schwerfallen.
Wie geht's denn dann jetzt weiter?
Ja, jetzt gibt es den berühmten Ping-Pong. Also wenn das Oberhaus Änderungen verlangt, dann muss das Unterhaus darüber beraten. Das Unterhaus kann sich dann raussuchen, ob es die Änderung annimmt. Und es könnte jetzt sein, dass das Unterhaus, wenn das House of Lords damit einigen auch irgendwie plausibel erscheinen Änderungen kommt, dass Labour nochmal umdenkt, die ja überwiegend bisher das Gesetz ohne Änderung unterstützt haben und vielleicht auch ein paar andere umdenken. Es könnte also sein, dass dann doch noch die eine oder andere Änderung durchkommt, obwohl die Regierung das verhindern will. Das Unterhaus kann aber auch einfach sagen, nein, wir nehmen keine der Änderungen des Oberhauses an. Dann geht es zurück an das Oberhaus. Und das Oberhaus kann sich dann überlegen, ob es in seiner Macht Gebrauch macht, das Gesetz einfach ein Jahr auf die Bank zu schieben. Was sie wahrscheinlich nicht tun werden.
Ich habe das ja eben schon gesagt. Mein Gefühl ist, das ist so ein bisschen wie so ein ganz, ganz zähes Kaugummi, dieses Brexit-Ding. Nämlich, dass uns das noch Jahre beschäftigen wird. Wie sehen Sie das?
Das ganz sicher. Also das jetzt zwischen Unterhaus und Oberhaus, das wird wahrscheinlich relativ schnell sich regeln. Aber die Brexit-Materie ist so vielfältig und so komplex, dass sie uns alle noch sehr, sehr lange beschäftigen wird.
Oberhaus und Unterhaus spielen jetzt erstmal eine Runde Ping-Pong beim Thema Brexit. Wie das Oberhaus funktioniert, wer dazu gehört, das hat uns Gerhard Dannemann erklärt. Er ist Direktor des Center for British Studies in Berlin.
D-Radio Wissen.